Okay, gut, lasst uns beten. Herr, wir danken dir für diesen Abend, diesen winterlichen Abend. Sehr kalt da draußen. Danke, dass es hier eine Wärme gibt, im Kontrast zu der kühlen, kalten Luft draußen ist es hier relativ warm und die Wärme der Geschwister macht es noch gemütlicher hier. Wir danken dir, dass wir einander in der Liebe ertragen können und unterschiedlicher Meinung und auch Herkunft und Prägung sein können und uns doch gegenseitig lieben. Nun bitten wir, dass du uns heute Abend unterweist. Hilf uns auch dein Wort zu verstehen, richtig zu verstehen. Und ja, wir danken dir für die Möglichkeit und auch des Gebets nachher im Namen Jesu. Amen. Lesen wir die Verse 34 bis 38. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, auch den ersten in Kapitel 9 mitzulesen. Markus 8 ab Vers 34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und manche haben's an diesem Vers bisschen zu knabbern, aber wenn man weiterliest, dann sieht man, dass es drei Stück waren. Der innere Kreis ging mit dem Herrn Jesus Christus auf den Berg der Verklärung und haben ihn in seiner Herrlichkeit gesehen. Also das war das, was er damit meinte. Und obwohl ich seit zwei Tagen, ich weiß nicht, aber es kommt mir vor, nach einer langen Zeit, seitdem ich einen Hustenbonbon in dem Mund hatte, aber jetzt habe ich wieder Hustenreiz, Entschuldigung. Okay, lasst uns jetzt diese Verse, nur die Verse 34 bis 38 zu verstehen versuchen. Der Herr Jesus Christus ruft die Volksmenge und seine Jünger zu sich. Und wenn das dann wirklich in dem Zusammenhang passiert ist, ist er in Philippi, Caesarea Philippi und dort oben, hatte ich gedacht, waren weniger Nachfolger. Aber hier heißt es, er ruft die Volksmenge und seine Jünger zu sich. Nun, wenn es nur die Jünger gewesen wäre, hätte ich gedacht, okay, er will seinen Jüngern klar machen, den Unterschied zwischen Glauben an Jesus und Jesus nachfolgen. Aber er sprach auch zu Menschenmengen, und das heißt Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die ihm aber nicht unbedingt ergeben waren. Und ich denke, aus dieser Überlegung können wir diese Verse so verstehen. Wir sollen nicht unterscheiden zwischen Jesu Nachfolge und ein wahrer Gläubiger sein. Sondern was der Herr Jesus Christus klar machen möchte, ist, wenn man ein wahrer Gläubiger ist, dann steht man zu dem Herrn und man schämt sich seiner nicht. Na, das heißt aber nicht, dass man unbedingt, dass alle Gläubige gleich begabt und gleiches Engagement haben in der Evangelisation und nicht, dass man sich rettet, indem man Zeugnis gibt. Das auch nicht. Aber, wie wir sehen werden, dürfte man sich seiner Person und seiner Lehre nicht schämen, wenn man ein echter Christusgläubiger ist. Und wenn wir beobachten in der Christenheit heutzutage, gibt es aber viele Menschen, die nicht zu der Lehre der Person Jesu Christi stehen und nicht zu seinen Worten stehen. In der Praxis schämen sie sich seiner, obwohl sie seinen Namen nennen oder sich zu ihm bekennen würden. Also sehe ich, dass ich ja immer wieder auf meinen Bildschirm hier klicken muss, sonst geht alles schwarz. Ist es mir schwarz vor den Augen. Okay, heute Abend, wenn wir es schaffen, haben wir 5 Punkte. Der erste ist die Angesprochenen. Wer mir nachkommen will. Und ich denke, viele Leute haben gedacht, sie wollten ihm nachkommen. Schließlich waren sie ihm gefolgt. Manchmal kamen sie aus weiter Entfernung. Manchmal haben sie vergessen, ihre Versorgung mitzubringen und hielten es vielleicht über mehr als nur einen Tag aus, ohne Essen. Also würden sie dann sagen, na, wenn ich nicht ein Nachfolger Jesu bin, wer ist es denn? Aber der Herr sagt, wer mir nachkommen will. Was heißt es, Jesus nachzukommen? Nachkommen heißt offensichtlich mehr als nur Jesus zu folgen und ihm zuzuhören. Es gibt Menschen heutzutage, die in der Bibel lesen, sie hören seine Worte, aber sie sind nicht unbedingt seine Nachfolger. Es bedeutet auch nachahmen. Und folgen im Sinne von gehorchen. Das heißt, man handelt nach dem, was der Herr Jesus Christus lehrte. Wie Jakobus gesagt hat, man ist nicht nur ein Hörer, sondern auch ein Täter des Wortes. Warum würde jemand Jesus nachfolgen wollen, wenn er doch nicht bereit ist, seine Bedingungen zu erfüllen? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil er in seinen Werken einmalig war, bewundernswert. Wer konnte sonst so etwas machen, wie der Herr Jesus Christus es machte? In Ägypten machte Mose ein Wunder und es machten ihm die Zauberer nach. Es hat einen Punkt dann erreicht, wo sie es nicht mehr machen konnten, aber der Herr Jesus Christus, der war einmalig. Es gab Menschen, die damals Dämonen austreiben konnten. Übrigens, weil ich vergesslich bin, wenn es um Gebetsanliegen geht, erinnere mich an ein Bedürfnis von einem Bruder, dem ich versprochen habe, wir würden für ihn beten. Aber es gab Menschen damals, die konnten Menschen Dämonen austreiben. Aber ansonsten, seine Werke waren wirklich einmalig und bewundernswert. Er nahm sich der Armen an. Das ist allerhand. Ich meine, von mir werdet ihr sehr selten von Mutter Teresa hören. Manche bewundern sie sehr. Ich gehöre nicht zu denen, aber wofür ist sie berühmt? Unter anderem, weil sie sich der Armen angenommen hat. Also, und der Herr Jesus Christus wird bewundert, weil er Freund der Bedürftigen war. Er widersetzte sich oft der Autorität. Das macht ihn also zum Helden der Rebellen. Es gibt Menschen, die, also zum Beispiel die Rebellen auf ihren T-Shirts tragen. Ich werde sie nicht nennen, wahrscheinlich teilweise, weil ich die Namen nicht so drauf habe. Aber manche bewundern Jesus, weil sie ihn so verstehen. Er hat sich der Autorität widersetzt. Es kann sein, dass die Menschen gesagt haben, ja, ich mag die Pharisäer auch nicht, gib's ihnen. Oder diesen, ich mag die Schriftgelehrten nicht. Oh, ich genieße das, wenn Jesus sie fertig macht. Also ich nenne nur mögliche Gründe, warum ein Mensch dem Herrn nachgehen würde, ohne sein Nachfolger zu sein. Wir sind in Markus Kapitel 8, in den allerletzten Verse des Kapitels. Wie gesagt, er konnte Wunder tun. Er hatte viele Bewunderer. Ein weiterer Grund ist, nicht nur in seinen Werken, sondern auch in seiner Lehre war er bewundernswert. Liebt eure Feinde. Das hat manche Leute beeindruckt, ohne dass sie unbedingt zu seinen Nachfolgern geworden sind, ohne dass sie unbedingt ihre Feinde geliebt haben. Aber sie halten das schon für interessant und außergewöhnlich, wenn es heißt, liebt eure Feinde. Er sagte, wenn jemand dich bittet, eine Meile zu gehen, geh mit ihm zwei. Wow. Und wir reden auch davon, was sagt man auf Deutsch? Auf Englisch sagt man, to go the extra mile. Ist das sprichwörtlich in Deutsch? Nicht unbedingt. Ich sehe hier keine Resonanz, obwohl ihr alle wach seid. Okay, aber es ist diese Art von Lehre, die die Menschen... Oh, und er erzählte auch Geschichten. Und die hörten gerne Geschichten. Jeder mag eine gute Geschichte. Und er erzählte Geschichten. Manchmal hat er sie ein bisschen hängen lassen, weil er nicht erklärt hat, was die Pointe war. Aber, also warum würde jemand, also wenn jemand mir nachkommen will, nachfolgen will, warum sagte er will und nicht einfach nachkommt? Wenn jemand mir nachkommt. Nein, er sagt, wenn jemand mir nachkommen will. Also manche hörten ihm gerne zu und bewunderten ihn, erfüllten aber seine Bedingungen nicht. Sie wollten ihm nachkommen, bis sie gehört haben, was er für Bedingungen stellte. Also nicht jeder Nachfolger war ein echter oder ein wahrer Nachfolger. Gehen wir jetzt zu dem zweiten Punkt, das waren die Angesprochenen. Wer mir nachkommen will. Nun schauen wir uns seine Bedingungen an. Der tue dies und das. Der verleugne sich selbst. Nun, für manche hier sind diese Worte nicht neu. Aber Selbstverleugnung. Manche verleugnen sich selbst, sie tun es aber mit einem anderen Ziel. Zum Beispiel habe ich einen Pianisten gehört, der erklärte, manche fragen, ob es mir gut gehe, denn ich habe einiges an Gewicht abgenommen. Er sagte, mir geht es gut. Aber er wusste, er kommt ein bisschen in die Jahre und es würde vorteilhaft sein, wenn er nicht mehr so schwer ist. Ich habe gestern mit Abdul Malik gesprochen, ein Freund von ihm, der ein paar Pfunde zugesetzt hatte. Spielt jetzt Federball, Badminton. Und er achtet ein bisschen mehr auf seine Gesundheit. Er hat andere Ziele. Also Selbstverleugnung, Verzicht auf gewisse Dinge, aber mit einem Ziel im Auge oder vor den Augen. Der verleugnet sich selbst. Sich von dem Götzendienst der Selbstverehrung abwenden. Ich denke, das ist das, was hier gemeint ist. Nicht, dass ich mehr schlafe, damit ich Vorteile habe oder weniger esse oder mehr Leibesübungen oder was auch immer, sondern er verleugne sich selbst. Wir wollen auf dem Thron regieren. Wir wollen selbst auf dem Throne unseres Lebens, auf dem Thron unseres Lebens herrschen, die Entscheidungen fällen und verehrt werden. Und Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Man entsagt dem Anspruch auf Selbstbestimmung. Auf jeden Fall, anstatt dass man selbst bestimmt, verzichtet man darauf. Man erhebt nicht den Anspruch, im Leben alles selbst bestimmen zu dürfen. Ich gehöre mir, mein Leben und mein Leib gehört mir und so weiter. Ich darf mich so entscheiden, wie ich will. Die Gedanken sind frei und so weiter. Er verleugne sich selbst, sagte der Herr Jesus. Dann der nehme sein Kreuz auf sich. Nun, wir sagen, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Und wir meinen damit, das Leben ist schwer und auch die Ungläubigen haben ein Kreuz zu tragen. Aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Ja, jeder Tag hat seine eigene Plage. Aber wir reden jetzt nicht von dem alltäglichen Leid, wie es jeder zu tragen hat, sondern davon, dass man bereit ist, Schande zu ertragen und Leid, das mit der Nachfolge Jesu verbunden ist. Die Bereitschaft muss da sein, auch wenn es nicht täglich eintrifft. Wir sollten täglich darauf eingestellt und dazu bereit sein. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Tag direkte Verfolgung oder Schmähung erfahren werden. Manche müssen das schon ertragen, jeden Tag. Aber nehme sein Kreuz auf sich. Lukas sagte täglich. Also offensichtlich hat der Herr Jesus Christus das auch gesagt. Und dann, der folge mir nach. Unter diesen Bedingungen. Selbstverleugnung und Bereitschaft zum Leid. Um des Herrn Willen. Nun, der dritte Punkt dann nach den Angesprochenen. Wer mir nachfolgen will, nach den Bedingungen, Selbstverleugnung und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, gibt es aber eine Begründung. Warum sollte man das machen? Natürlich, wenn man mir nachfolgen will, aber etwas oder anders zu handeln, wäre doch keine Nachfolge. Der Herr Jesus Christus sagte quasi, die gegenteilige Handlung heißt, denn wer sein Leben retten will. Die Bedingungen sind ein absichtliches Verlieren des Lebens. Hier steht auch zum zweiten Mal will. Denn wer sein Leben retten will, wer mir nachfolgen will und wer sein Leben wer sein Leben retten will. Manche Leute wollen beide dieser Wollen oder Willen in einer Person vereinen. Ich will Jesus nachfolgen, aber ich will auch mein Leben retten. Und gemeint ist, wie wir sehen werden, sein Leben retten bedeutet jetzt nicht für die Ewigkeit. Natürlich will ich auch mein Leben retten. Der Herr hat mich gerettet und ich rette meine Seele sozusagen zusehends. Also, aber Jesus sagte, wenn du mir nachfolgen willst, dann kannst du nicht dein Leben retten wollen. In diesem besonderen Sinn. Die Bedingung, das Leben zu verlieren. Hier steht auch zum zweiten Mal will. Das erste Mal war, wer mir nachkommen will. Jetzt heißt es, wer sein Leben retten will. Ein Mensch kann beides wollen. Ja, er kann sogar denken, dass Jesus eine Möglichkeit ist, sein Leben zu retten, beziehungsweise zu verbessern. Das meine ich damit. Ich will ein besseres Leben, ein verbessertes Leben. Ich höre gerne die Zeugnisse von Menschen. Und heute Morgen habe ich auch das Zeugnis einer Frau gehört, die sehr, sehr viel in ihrem Leben erlitten hat. Aber dabei war in dem Übergabegebet schon einiges in Bezug auf, Herr, ich möchte ein besseres Leben haben. Es ist nicht verkehrt, aber wenn unser Ziel, das ist nicht viel anders, als wie es vorher war. Wenn ich verloren bin, will ich ein besseres Leben haben, ein gutes Leben. Manche Leute wollen Jesus haben, damit sie ein noch besseres Leben haben. Und da hat sich prinzipiell nichts verändert. Sie wollten vorher, also es war ihr Selbstinteresse vorher und jetzt ist es auch nachher Selbstinteresse. Da müssen wir schon vorsichtig sein, dass Jesus nicht einfach ein Lebensverbesserer ist. Er ist es wirklich. Aber andererseits heißt es in 1. Korinther 15, wenn in diesem Leben nur wir auf Jesus gehofft haben, sind wir von allen Menschen die Erbärmlichsten. Die gegenteilige Wirkung heißt, der wird es verlieren. Er hat versucht, sein Leben zu retten. Er wollte sein Leben retten. Und siehe da, das Gegenteilige passiert. Der wird es verlieren. In welchem Sinn? Also ich denke, dass diese Stelle wirklich damit zu tun hat, dass man verloren geht. Also ich habe einen Kommentator gelesen heute, der anderer Meinung war, aber ich konnte das nicht nachvollziehen. Wir verlieren unser Leben an Jesus. Wir geben die Riemen unseres Lebens an den Herrn ab. Wir sagen, du bist der Kutscher. Du bestimmst, wo es lang geht. Wir geben die Herrschaft ab. Ja, wir verlieren unser Leben an einen anderen. Die unterschiedliche Konsequenz. Ja, wenn wir hier lesen, heißt es, wer aber sein Leben verliert, merkt, dass es hier nicht heißt, wer sein Leben verlieren will, sondern er tut es. Es bleibt nicht nur bei einem Wunsch oder einer Bereitschaft, sondern, wie Paulus gesagt hat, ich sterbe täglich. Oder der nehme sein Kreuz täglich auf, hat der Herr Jesus Christus gesagt. Es bleibt nicht nur bei der Theorie, sondern er verliert sein Leben. Der wird es aber retten. Wenn du eventuell nicht an den Herrn Jesus Christus gläubig bist, dann musst du bereit sein, dein Leben quasi zu verlieren. Gib auf den Wunsch, dein Leben bestimmen zu wollen, der Herr deines Lebens zu sein, für dich zu leben, für die Sünde, für den Eigenwillen, wir alle wie Schafe gingen in die Irre. Okay, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Ich denke, der Herr möchte hier klar machen, ein Mensch muss bereit sein, auf den eigenen Weg zu verzichten, den eigenen Weg aufzugeben. Insofern glaube ich, dass ein wahrer Christ wirklich den Herrn Jesus Christus als Herrn hat. Nicht nur als Gott, sondern auch als Herrscher, als der Regierende. Manche wollen ihn gerne als Retter haben, aber nicht als Bestimmender. Also, und der entscheidende Beweggrund, das Verlieren ist nicht die Absicht, ja, ich verliere gerne, als würde man irgendwie, hoffentlich ruft das keine schlechten Gedanken hervor, aber masochistisch sein, wo man dann irgendwie Freude am Schmerz hat. Der entscheidende Beweggrund ist nicht, ich will mein Leben verlieren. Die Absicht ist, und eine Konsequenz oder eine Motive, ein Motiv ist, es gibt zwei Motivationen, zwei Absichten. Um meinetwillen, es geht uns um Jesus. Wir verehren ihn, wir beten ihn an, wir erhöhen ihn und erheben ihn und wollen, dass er die Ehre bekommt und dass sein Wille geschehe und dass sein Name verherrlicht werde und dass sein Reich komme und so weiter. Es geht jetzt um ihn, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, damit andere Menschen auch von ihm erfahren und von seinem Heil. Es geht uns darum, andere für Jesus zu gewinnen und ihn nicht nur für uns selbst zu behalten. Also hatten wir die Angesprochenen, dann die Bedingungen, die der Herr Jesus Christus gestellt hat, und die Begründung. Er verleugne sich selbst, ist seine Bedingung. Ich will mich aber nicht verleugnen. Ich will mein Leben retten. Nein, du musst dich selbst verleugnen und dann dein Kreuz auf dich nehmen. Das war damals das Hinrichtungsinstrument mit Schmach verbunden, natürlich auch mit Schmerz. Das führte in den Tod. Kreuz? Von wegen Kreuz. Der Herr Jesus Christus sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert, um meinetwillen. Und ich glaube nicht, dass der Herr damit sagen möchte, dass jeder Christ, jeder Gläubige an Jesus Christus ein Märtyrertod sterben wird. Aber man verliert Stück für Stück, investiert, könnte man sagen. Bringt seine Zeit für den Herrn ein, seine Energie, seine Talente, alles, was man ist und hat. Gibt man an Gott ab und verliert es quasi, oder in dieser Hinsicht, und man tut es für Jesus, um Jesu willen und auch um des Evangeliums willen. Möge Gott uns helfen, diesen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Dann die Wichtigkeit. Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Dies ist dann in Anlehnung auf Psalm 49. Psalm 49, die Verse 9 und 10 auf jeden Fall. Nee, ein bisschen früher. Also man spricht von den Menschen, die Gläubigen bedrängen. Und es heißt in Vers 7, sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehen. Egal wie reich du bist, kannst du nicht so viel Geld geben, dafür hinblättern, dass du nicht sterben würdest, dass du nicht in die Grube kommen würdest, wie es hier beschrieben ist. Das Leben ist das Teuerste, was es gibt. Teurer als alles in der Welt. Und wenn man kurz davor ist zu sterben und noch bei Sinnen ist, würde man alles geben, was er hat, um eine weitere Minute oder Stunde oder Tag, vielleicht sogar einen Atemzug. Wie gesagt, arbeiten wir an einem Lied, das heißt kostbarer als Gold. Gibt es ähnliche Verse in der Bibel? Ja, es gibt sie. In Ruth 4, Vers 15, eine liebevolle Schwiegertochter ist mehr wert als wie viele Söhne? Wisst ihr noch? Es sind 7. Okay. Aber falls ihr vielleicht sagen wolltet 10, hattet ihr nur die andere Stelle. In 1. Samuel 1,8. Ein lieber Ehemann, das war der, Elkanah, glaube ich, der Mann von Hannah. Sie trauerte danach, weil sie keinen Sohn bekam, und er sagte, bin ich dir nicht wertvoller als 10 Söhne? Okay? Er hielt sich für noch teurer. Und dann Hiob 28, Vers 18. Weisheit ist kostbarer als Korallen und Kristall, und später in dem Vers und Perlen. In Sprüche 3, 14 ähnlich. Weisheit ist wertvoller als feines Gold. Und Sprüche 31, Vers 10. Ihr sagt mir, was ist mehr wert, weit mehr wert als Perlen? Sprüche 31 spricht von der tugendhaften Frau. Okay? Eine tugendhafte Frau ist weit mehr wert als Perlen. Okay. Das nur beiseite. Aber was ist teurer als das Leben? Nichts. Und deshalb denke ich, dass das auch in diesem Zusammenhang ganz gut passt zu der Idee, dass man seine Seele verlieren würde. Es geht ja um den Glauben und nicht nur um eine Differenzierung zwischen Gläubigen und Gläubigen. Okay, das unterstreicht dann die Wichtigkeit der Nachfolge Jesu. Und dann letztens die Folgen der erwählten Handlung. Nun, sich Jesu und seinen Worten zu schämen, das ist die Handlung, das sind die Folgen dieser Handlung, und dann umgekehrt heißt es, dass Gott sich seiner schämt. Also schauen wir uns dann diese letzten Worte des Kapitels an. Was es in diesem Zusammenhang heißt, dass wir uns seiner schämen. Ich denke, dass das nicht nur, also dass das nicht bedeutet, dass ein Mensch, wenn er die Möglichkeit hat, ein Wort des Zeugnisses für den Herrn zu sprechen, die Chance verpasst. Ich möchte euch natürlich nicht dazu ermutigen, eure Chancen zu verspielen. Möge Gott uns helfen, wenn er uns die Möglichkeit gibt, unseren Mund aufzumachen und Zeugnis abzulegen für ihn. Aber es gibt Menschen, die sich seiner Person und seiner Worte schämen. Und das ist übrigens auch das Gegenteil davon, dass man sich verleugnet und das Kreuz auf sich nimmt und dem Herrn nachfolgt. Sich schämen, sich Jesu schämen, heißt, sich von dem zu distanzieren, wer Jesus ist. Und gleich werden wir sehen, von dem, was Jesus sagte. Aber fangen wir bei dem Ist an, wer Jesus ist, anstatt sich mit ihm zu identifizieren. Wer war er? Er war der Leidende. Er litt, anstatt damals die Königsherrschaft zu beanspruchen. Und manche Leute wollten diese Art von Messias nicht haben. Also gingen sie weg. Als er das nicht erfüllte, wonach sie sich sehnten und was sie dann erwartet hatten, gingen sie von ihm weg. Nein, er war der Leidende. Er ist der, der später mal zurückkehrt, auch wenn es jetzt noch den Anschein hat, als würde es lange dauern. Und in 2. Petrus heißt es, die Menschen werden sich über uns lustig machen, die wir diese Erwartung hegen, dass er zurückkommt. Und wer ist dann seine Verheißung? Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade in diesen Zeiten häufiger der Fall sein wird, dass man sich erlaubt, so einen Scherz zu machen. Er ist natürlich Gott, und manche erkennen ihn nicht als Gott an. Und er ist der Gekreuzigte. Er litt, aber er wurde gekreuzigt. Und das passte überhaupt nicht in den Kram. Aber uns schon, denn wir verstehen, dass unsere Sünden mehr benötigen als nur Tierblut. Wir brauchen schon Blut, aber das Blut, eigentlich das Blut des Gottessohnes. Unendlich, ja, unendliches Blut, also Blut, das in seiner Wirkung unendlich ist. Aber sich schämen heißt, sich von dem zu distanzieren, was Jesus lehrte, anstatt sich damit zu identifizieren. Und überlegt euch, was der Herr Jesus Christus lehrte, was bei den Menschen nicht ankommt. Er lehrte zum Beispiel, dass Äußerlichkeiten unwichtig sind oder sogar schädlich. Und worauf tut man dann viel Wert? Auf Äußerlichkeiten. Man tut seine Gerechtigkeit, um von den Menschen gesehen zu werden. Und er sagte, das ist nicht wichtig. Was in dem Kämmerlein passiert, ist wichtig. Was Gott weiß, ist wichtig. Das war nicht, was die Menschen denken. Er lehrte, dass zu dienen, das ist, was von Gott gewollt ist. Dienen, Sklave sein, Das, so haben die Menschen gedacht. Und was hat der Herr Jesus gemacht? Er umgürtete sich mit einem Tuch und wusch den Jüngern die Füße. Oh nein, das ist nicht meine Art von Messias. Er lehrte, dass es angebracht ist, über Sünde zu trauern. Und Psalm 14, denke ich, ist es. Das wird zitiert in Römer 3. Da heißt es, dass die Menschen sich eigentlich nicht schämen, sondern sie sind sogar darauf stolz, was sie da Verkehrtes machen. Pride, okay, ist das Wort auf Englisch für Stolz. Die Menschen sind auf ihre Sünde stolz. Und der Herr Jesus Christus sagte, glückselig sind die, da trauern. Trauern über ihre Sünde. Das ist etwas, wovor ein Mensch sich schämen würde. Nein, ich identifiziere mich nicht mit dieser Lehre Jesu. Dass es eine ewige Hölle gibt. Oh, da schämt sich schon, oder schämen sich viele. Leider. Dass man mehr geben sollte als das, was von einem erbeten wird. Okay, ich habe gesagt, die zweite Meile zu gehen, hört sich in der Theorie wirklich sehr schön an. Aber wenn du dann die Füße wund, nicht reibst, aber trittst, dann wirst du dir vielleicht ein weiteres Mal überlegen, ob du dich mit der Lehre dieses Messias identifizieren willst. Dass man mehr für die Ewigkeit leben sollte oder für die Ewigkeit leben sollte, anstatt für die Gegenwart. Manche wollen ihr Himmel auf Erden haben und ihr Himmel hier und auch später haben. Auch wieder, wenn, ich weiß nicht, wenn ihr mir einen Spruch aus dem Englischen erlaubt, man will seinen Kuchen haben und ihn auch essen. To have your cake and to eat it too. Also sie wollen das Beste aus beiden Welten. Und der Herr Jesus sagte, nee, also du kannst dich entscheiden, lebst du dann für diese Welt oder für die nächste? Und dass das Leben nicht aus Besitz besteht. Das Leben besteht nicht aus dem oder aus der Fülle dessen, was einer besitzt. Seht ihr, die Menschen würden sich von diesen und haben damals auch sich von seinen Lehren distanziert. Sie haben sogar darüber, sie haben über ihn gespottet. Die Pharisäer und andere Leute, sie lachten über ihn, sie lachten ihn aus, heißt es. Und wisst ihr, wenn wir uns schämen, weswegen schämen wir uns? Es heißt, dass wir uns vor diesem Geschlecht schämen. Vor den Menschen dieser Zeit. Zu dieser Zeit, zu der man lebt. Das steht im Kontrast zu dem ewigen Gott. Zeitliche Menschen und der ewige Gott. Vor den Menschen als Gruppe, vor diesem Geschlecht. Es gibt diesen Gruppenzwang. Die Kraft der Gruppe. Natürlich schämen wir uns manchmal auch vor Individuen. Aber vor dem Geschlecht heißt es. Vor diesem Geschlecht. Vor den Menschen, die wie folgt beschrieben werden. Und das steht auch im Kontrast zu einem heiligen Gott. Ehebrecherisch und sündig. Ehebrecherisch bedeutet, dass sie von Gott fremdgegangen sind. Die sind sich selbst ein Gott oder sie haben andere Götter, Ersatzgötter. Und sündig natürlich. Und das heißt in 1. Johannes gesetzeswidrig. Also die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Und wir schämen uns Gottes vor solchen Menschen? Das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Dass wir des ewigen Gottes schämen würden, oder wir unser, das ist ja eine Formulierung, die für mich schwierig ist. Also wir schämen uns des ewigen Gottes vor zeitbegrenzten Menschen. Wir schämen uns des heiligen Gottes vor sündhaften, ehebrechischen Menschen. Das macht eigentlich keinen Sinn, aber vielleicht doch, weil wir auch ein sündiges Herz haben. Was bedeutet es denn, dass der Herr Jesus sich oder der Sohn des Menschen sich eines Menschen schämt? Wer ist der Sohn des Menschen? Das ist klar, das ist der Herr Jesus. Und was tut er? Okay, wenn wir sagten, wir distanzieren uns von ihm und anstatt, dass wir uns mit ihm identifizieren, dann würde das heißen, umgekehrt, er distanziert sich von uns oder von diesen Menschen, anstatt, dass er zu ihnen steht und sich mit ihnen identifiziert. Er hat sich schon mit uns identifiziert. Er ist Mensch geworden. Aber zu dieser Zeit wird er sagen, nein, das hebe ich auf das Ende dieser Bibelstunde. Es gibt einen Vers, den ich zitieren will. Aber, und mit wem geht er so um? Ist es ein Gläubiger, der die Nähe Gottes nicht genießt? Also du hast dich meiner geschämt beim Zeugnis geben, also darfst du nicht meine Nähe genießen? Ich denke nicht. Ich denke eher, dass es ein Ungläubiger ist, der nicht zu Gott hin darf. Er hat seine Chance verspielt. Ich meine nicht, dass man nur eine Chance hat, aber er hatte die Möglichkeit, sich mit Gott zu identifizieren. Er tat es nicht, also erfährt er, er identifiziert sich auch nicht mit mir. Ich habe mich von ihm distanziert, jetzt bleibt er auf Distanz von mir. Nun, unter welchen Umständen passiert das? Es heißt, wenn er kommt. Ja, wann kommt er? Die Antwort auf diese Frage will ich aufheben, weil die nächsten zwei Aussagen uns Informationen geben darüber, wann er kommt oder welches Kommen gemeint ist. Wie kommt er? In der Herrlichkeit seines Vaters. Habt ihr nicht gehört, er kommt mit Macht und Herrlichkeit? Manche glauben, dass das ein Bezug ist auf die Entrückung. Aber diese Worte mit Macht und Herrlichkeit beziehen sich auf das zweite Kommen des Herrn zur Erde oder auf die Erde. Nicht in die Luft oder wo er in der Luft erscheint und uns zu sich nimmt. In der Herrlichkeit seines Vaters. Natürlich würde er herrlich sein, wenn er uns abholt. Er ist schon verherrlicht, denn er ist im Himmel. Er ist verklärt. Aber, und mit wem kommt er? Mit den heiligen Engeln. Zwar in 1. Thessalonicher 4 ist der Ruf des Erzengels. Das stimmt. Mindestens einen Engel wird es dabei dann geben. Aber andere Stellen machen klar, dass wenn der Herr Jesus Christus zur Erde zurückkommt, dass er umgeben ist von seinen Heiligen. Und diese Heiligen können, ich glaube, dass das auch uns mit einschließt, denn wir sind die Heiligen, aber die Engel sind auch die heiligen Engel. Und deshalb, wann kommt er unter diesen Umständen? Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass gemeint ist die Entrückung, sondern bei seinem zweiten Kommen auf die Erde, um Rache zu üben, aber dann auch, um sein Reich aufzustellen hier auf Erden. Also kann das dann erklären, was hier gemeint wird, ob Gläubige oder Ungläubige. Wo schämt er sich gewisser Menschen, wenn es bei seinem zweiten Kommen ist, dann würden wir längst unsere Belohnung abgeholt haben, oder hätten wir. Und es geht ja um die Ungläubigen. Es gibt eine Auferstehung zum Tod oder Auferstehung zum Gericht. Die Auferstehung zum Leben ist zu einem anderen Zeitpunkt. Also handelt es hier, glaube ich, um Ungläubige. Und die letzte Stelle, die ich nennen wollte, ist Matthäus 7, Vers 23. Und das ist, wo die Menschen sagen, hey, wir haben uns aber mit dir identifiziert. Wir haben deinen Namen genannt. Und das Erstaunliche ist, er sagt, ich habe euch nie erkannt. Weicht von mir. Distanz. Haltet euch von mir auf Distanz und ich habe euch nie erkannt. Also ich lese diesen Vers. Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen.